Alles klar, okay, pass auf, Larry. Mhm. Es geht so los.
Ja.
Ich drop jetzt genau einen Beat, der ist richtig fett, den hörst du nicht, aber der kommt später rein. Mhm. Und dann mache ich die Ansage und sage: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Hochkultur-Podcast. Mein heutiger Gast ist eine Gästin. Ich weiß gar nicht, ob das das politisch korrekte Wort ist. Eine Gastin. Sie ist eine facettenreiche, multitalentierte Person, die ich seit ein paar Jahren kenne. Die, seitdem ich sie kenne, schon Sängerin war, halbe Rapperin, dann irgendwie geschauspielert hat. Sie macht Fotos, sie directed Videos, sie schreibt ab und zu, habe ich gesehen, so in journalistischen Kontexten. Sie macht sehr viel, sie ist aus dem Ruhrpott und wohnt jetzt hier in Berlin und es ist Larry Poppins. Nennst du dich immer noch so, Larry?
Ich nenne mich nur auf Instagram so.
Ja, ne?
Ja, Mann. Eigentlich, mein Name ist Larry, da steht Larry. Auch auf den Alben drauf.
Ja.
Aber trotzdem werde ich immer wieder so als Larry Poppins zitiert und ich sage, ja. Ey Leute, Deutschland,
ja.
Das ist nur mein Instagram-Name.
Das war der, am Anfang aber schon der volle Künstlername?
Nee, noch nie. Das war einfach so, okay, Larry gibt's schon bei Instagram, wie nenne ich mich? Ey, Larry Poppins.
War echt nur,
that's it.
Nur der Instagram-Name.
Ich hätte auch Larry Potter sein können oder...
Larry Potter ist mein
cool. So,
ja. Wie weit bist du eigentlich daran vorbeigeschlittert, eine Rapperin zu werden? Weil ab dem Punkt, wo ich so dich auf dem Schirm hatte, so mit deinem ersten Release, von dem ich mitbekommen habe, dem ersten auf Universal, da fand ich, es war irgendwie echt so, man hat so gemerkt, die Art, wie du singst, ist natürlich vom Gesang geprägt, hast ein mega Melodietalent, aber die Art, wie du deine Stimme benutzt, hat mich eigentlich immer eher an einen Rapper erinnert oder irgendwie mir das Gefühl gegeben, so Hip-Hop ist ein großer Einfluss bei dir.
Ja, voll.
Wie ist so deine musikalische, was war das Erste, was du musikalisch gemacht hast?
Ich habe nie so richtig darüber nachgedacht zu rappen, weil ich glaube, also ich kann nicht rappen.
Hm.
Also ich liebe halt rappen.
Hm.
Ich rap auch immer, wenn ich betrunken bin oder so. Lauryn Hill ist die Erste, die ich auspacke, weißt du? Auf jeden Fall, aber das darf einfach niemand hören.
Aber wieso, wenn du jetzt Lauryn Hill mitrappst, was passiert denn? Was scheiße, das weil deine Stimme ist geil, dein Rhythmusgefühl doch eigentlich auch, also kann eigentlich nicht viel schief.
Ja, ich würde es total gerne machen, aber ich denke nicht wie ein Rapper, weißt du? Ich sehe, wenn wir zusammen schreiben oder so, du denkst wie ein Rapper, du denkst in Reimen.
Ja.
Wenn ich schreibe, ich denke überhaupt nicht an Reime.
Ja.
Ich habe nicht dieses Ding im Kopf, dass ich irgendwas schreibe und dann habe ich den nächsten Satz und werde einen Reim, weißt du?
Okay.
Und das ist natürlich nicht so ein Vorteil, wenn man rappt.
Also was war die erste Musik, die du quasi gemacht hast für dich, mit der wo du irgendwie Leute gefunden hast und oder was für eine Herangehensweise, eher so über Jam-Sessions oder war es das erste Mal schon im Studio direkt? Oder?
Aber mir war das so ein ganz komischer Weg. Also ich kam so, ich habe irgendwie, nachdem ich schon Musik gemacht habe und auch schon Sachen aufgenommen hatte, erst angefangen, Musik zu lernen, wie man Musik wirklich macht und wo sie herkommt. Weil ich schon ganz früh, ich habe schon mit 10 irgendwelche Musicals gespielt und wurde dann irgendwann von irgendeinem Plattenfirmentypen aufgegabelt mit 14, 15 und dann direkt so durch diese Maschine gepresst.
Du hattest so immer den Appeal sozusagen, dass du es kannst und dass du so eine Performerin bist, bevor du überhaupt für dich wusstest, womit du den Rahmen füllst.
Genau. Also ich habe immer gesungen und es war dann irgendwie auch so eine Pop-Ecke. Ich habe aber auch immer geschrieben.
Ja.
Und dann hat es echt eine Weile gedauert und musste auch irgendwie viel lernen und zu lernen, irgendwie so meine Sprache und meine Stimme zu finden, bis ich dann irgendwie gemerkt habe, okay, so vielleicht jetzt mal mit einer Band und lerne nochmal ein Instrument. Und also ich bin so, als ich schon lange Musik gemacht habe, habe ich erst gelernt, wie man wirklich, wo das herkommt, das Gefühl in mir, Musik machen zu wollen.
Weil die letzten Sachen, also nach deinem Hip-Hop-Album, wurde es ja irgendwie gefühlt immer, also hat man immer mehr gemerkt, dass da so ein Singer-Songwriter-Approach mehr ist als jetzt nur so ein gib mir mal ein Beat und ich sing drüber.
Ja,
ne?
Ja,
also
voll.
Irgendwann
voll,
so, glaube ich, vor 3 Jahren schon waren super viele Videos bei Insta immer von dir, wo du entweder Klavier spielst und live dazu singst oder mal Gitarre spielst auf der Bühne. So. Das kam erst dann auch zu dem Zeitpunkt dazu? Oder also hast du früh als Kind irgendein Instrument schon gelernt?
Ich habe Klavier gelernt, aber habe mich da überhaupt nicht für interessiert. Habe halt irgendwie immer gesungen, habe aber gleichzeitig auch immer Schauspiel gemacht und getanzt ganz lange und habe mich immer so darauf konzentriert.
Okay.
Wollte eigentlich immer Schauspielerin sein. Und war dann aber so, okay, als Schwarze in Deutschland kann ich dann irgendwie entweder also Lantern im Tatort spielen oder in eine Wasserleiche irgendwo. Deswegen war ich so, vielleicht doch lieber Gesang. Und irgendwie bin ich dann da so reingerutscht, dadurch, dass ich Curse kennengelernt habe und der mich irgendwie mitgenommen hat und mir Sachen gezeigt hat und Chima und so, diese ganzen Jungs, die ich dann früher auf dieser Live-Ebene kennengelernt habe, die haben mir einfach voll viel gezeigt. So,
und was waren dann die ersten Interaktionen? Warst du auf, ey, die kann singen, cool, ich habe hier einen Hook, sing den mal oder komm mal auf die Bühne und sing mal irgendwas, was es schon gibt? Oder war es direkt irgendwie so ein kreativer Prozess mit dem?
Ich sag mal viel live. Ich bin da auch so eine Jammerin. Ich bin schon, ich improvisiere viel und habe schon immer auf der Bühne gestanden. So Bühne ist immer so mein erstes Ding gewesen. Das mache ich, seit ich irgendwie 9, 10 Jahre alt bin.
Ja.
Also wenn irgendwie eine Band auf der Bühne ist, dann so.
Das finde ich, merkt man auch im positiven Sinne, so das eine Mal haben wir was. Eigentlich das einzige Mal, wo wir richtig was zusammen gemacht haben, musikalisch, war ja für das Projekt, was ich mit Chefcat gemacht habe. Mhm. Und da kamst du eben auch rein und dann hast du gehört, wir rappen irgendwie unsere Strophen über irgendeine Frau, die Crack in der Küche kocht. Und du auch so, okay, gib mal ein Mikrofon. Und das war einfach so der First Take. Und ich war so, oh nee, das ist genau das, was wir brauchen, weil es eben super sick irgendwie war und trotzdem mega musikalisch. Ja. Und du bist eben auch nicht zu schade, aus dieser Komfortzone oder ja, vielleicht Komfortzone von so weiblicher, so, ich bin eine Sängerin, jetzt muss alles gehen, so, la, la.
Oh nee, weißt gar du, so nicht, diese, ich hasse das. Ich wehre mich da ja total gegen. Meine Stimme ist ja auch sehr, das ist jetzt so verschiedene Facetten, aber wenn ich so sehr straight und gerade ist sie sehr klar, sehr gerade, so sehr poppig. Mhm. Und ich mache ja echt schon immer alles. Ich habe viele Jahre Gin Whisky getrunken und Zigaretten geraucht.
Also absichtlich gemacht, meinst du, um dagegen zu arbeiten? Hast du
ich glaube, unterbewusst. Ja. Ich glaube, unterbewusst kam das so ein bisschen.
Aber bei mir ist es auch so, dass ich eigentlich, wenn ich singe, ich kann immer viel besser singen, als ich zu jedem Zeitpunkt auf jedem Tonträger oder live gesungen habe. Und so ein ganz großer Teil, warum es dann nicht rauskommt, ist, dass ich so dann denke, es klingt eben zu clean oder zu nice dann. Und dann versuche ich so irgendwie noch die Edge so zu finden, die beim Rap ganz leicht reinzumachen ist, sodass es kratzt und so. Aber das geht dann teilweise in der Range, wo ich singe, nicht. Und so. Das ist echt viel mit Unsicherheit immer beim Singen. Ne? Also ich finde ja eh so, psychologisch ist Rappen einfach eher so, also von der Grundhaltung so. Ja. Und auch wie die ganze Defensive.
Ja, die Attitüde kommt halt Attitüde so ein bisschen mehr mit. Ne?
Und singen ist eigentlich so, so richtig aufmachen. So, ne? Also ein so großer Gesang.
Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt total.
Was war denn der Punkt, wo du gedacht hast, okay, das könnte mehr als ein Hobby sein und das führt dich in irgendeine Richtung? Oder war es eh, dass auch jeder Schritt so zum nächsten geführt hat, dass du deine Entwicklung bis heute eigentlich immer so dich nie fragen lassen hat, was mache ich jetzt als nächstes?
Es gab einfach nie so einen Plan B. Also ich habe nie irgendwie ernsthaft, ich habe auch studiert und so, also was ohne.
Medienwissenschaften.
Medien- und Kulturwissenschaften, habe das auch abgeschlossen und so. Aber einfach nur, weil ich konnte, weil ich irgendwie ein gutes Abitur hatte und weil ich so, meine Mama ist bei der Bank, die war so, klar, wird jetzt erstmal studiert. Ne?
Aber schon auch aus eigenem Interesse, also hattest du zu dem Zeitpunkt das Gefühl?
Genau, ich hatte auch gar nicht das Gefühl, ich muss jetzt mich auf eine Sache, ich bin jemand, der immer vielgleisig gefahren ist, aber es gab nie so wirklich einen Zweifel, dass ich Musik mache. Ich glaube, ich erzähle, dass ich mein erstes Album mache, seit ich 15 bin oder so.
Und als du dann studiert hast, war das aber auch wirklich nebenbei und du hast trotzdem durchgehend immer irgendwas Kreatives.
Ja, ich habe immer irgendwas gemacht. Also ich habe irgendwie gleichzeitig, weiß ich nicht, geschrieben oder gemodelt oder irgendwie gesungen oder in irgendwelchen Coverbands gespielt oder so.
Und das Studium, als du es dann abgeschlossen hast, war da irgendein Punkt, wo du gedacht hast, ah ja, damit könnte ich ja das jetzt direkt machen, inhaltlich oder? Oder was?
So ein bisschen. Das Ding ist, ich habe ja ein geisteswissenschaftliches Studium gemacht. Damit kann man überhaupt gar nichts machen. aber es war so ein bisschen, es war schon sehr klar, ich mache jetzt irgendwie nicht den Master. Also wenn ich jetzt überlegt hätte, was mache ich jetzt, was nicht kreativ ist, ich konnte mir nichts vorstellen, was ich machen möchte mit meinem Leben, wofür ich ein abgeschlossenes Studium brauche.
Ja, das kenne ich. Und hast du seitdem je wieder gebraucht oder dran gedacht? Also hast du seitdem irgendwann wieder dir mal so Ruhe gegeben, so auf, weißt du, wenn man ein Jahr schlecht läuft oder ein Album nicht so hoch chartet, dass man so denkt, ah ja, ich habe noch das Studium. Ist das irgendwie so eine... Nee.
Also eher aus Interesse. Ich denke manchmal, vielleicht machst du noch den Master einfach, weil mich das wirklich interessiert hat. Und ich mochte es zu studieren, ich mag es zu lernen, ich mag es, neue Sachen kennenzulernen. So studieren macht Bock.
Hammer. Ja, das ist cool. Also ich mag es auch zu lernen, aber ich habe es voll spät gemerkt und eben nie über diesen akademischen Weg, weil meine ganze Schule eben mich so geprägt hat, dass ich irgendwie dachte, lernen ist scheiße, weil es immer nur
verstehe.
Zu viel Sachen, die mich nicht interessieren, mit Druck und so. Und dann habe ich eigentlich erst durch die eigenen Interessen und durch Hip-Hop irgendwie überhaupt diesen Zugang gefunden zu meinen eigenen Talenten und zu auch diesem Biss, weißt du, dass ich wirklich so 10 Stunden am Stück irgendwas durchziehe.
Dass man auch weiß, wofür man es macht, irgendwie, dass einem das was bringt. Ne?
Ja. Und dein erster Tonträger, von dem ich vorhin geredet habe, da wo auch das System hieß das damals? Die Single?
Ja.
War das dein Debüt-Tonträger oder habe ich irgendwas vorher verpasst?
Ich habe, System war auf zwei, also mein Debütalbum, Future Deutsche Welle, da war System drauf. Und davor habe ich ein Mixtape gemacht.
Ah, genau.
Das hieß, wie hieß denn das? Ich glaube, Larry Says, genau, wie mein Blog hieß es.
Und da war auch schon drauf. Genau.
Das war einer der ersten Songs. Ich habe vorher auch rumgeschrieben, hatte so ein Projekt mit Curse und Chima, wo wir Sachen gemacht haben und wo wir auch Songs gemacht haben, die aber irgendwie keiner haben wollte. Und dann habe ich in dem Zusammenhang die Bee Gees kennengelernt. Bee Gees. Mit denen ich dann mein erstes Album gemacht habe. Und da in den allerersten zwei Sessions so einfach rumblödeln und ausprobieren, das Direktsystem entstanden und Paris und irgendwie so Songs, die dann doch irgendwie die Richtung angegeben haben für mich.
Und dann hast du das Mixtape rausgebracht und dann hat das, also auf jeden Fall dieses System hat ja einen Buzz gehabt, glaube ich, bevor es auf dem Album schon rauskam.
Ja.
Und daraufhin kamen so Labels, Managements und wurden auf dich aufmerksam.
Ja, das kam durch, nee, ich habe Bedtime Blues, ich habe eine Live-Version von Bedtime Blues gemacht, dass ich dann hinterher nochmal, ich glaube ein Jahr später nochmal released habe als Single oder so. Mhm. Es gab eigentlich nur die Live-Version davon. Und das hat Jan Delay online gesehen und der hat das gepostet.
Oh, nice.
Und so habe ich einen Bass bekommen.
Ach krass, wusste ich gar nicht, dass er da was mit zu tun hat. Das
naja, werde ich heute noch drauf angesprochen.
Ja.
Also Jan Delay hat auch seine Karriere gelauncht.
Ach, krass, nice. Haben wir was gemeinsam auf jeden Fall. Meine ersten Sachen waren auch über Jan.
Ja, der ist auf jeden Fall der einzige wahre A&R in Deutschland.
Ja, krass. Und dann ging es los, das hatte Hype. Und wie war dann der Prozess? Deal bekommen?
Genau, das hatte irgendwie ein bisschen Hype. Ich habe Mucke gemacht weiterhin, wie war denn das? Und dann kamen verschiedene Leute irgendwie auf mich zu. Und dann war ich am Anfang bei Chimperator Department. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr.
Das ist
eine Dependance von Chimperator. Es ging alles relativ organisch und relativ...
Gib mal ein bisschen mehr dann.
Entschuldige, ja. Ich habe einfach irgendwie weiter Mucke gemacht in diesem Studio mit den Bee Gees. Es war so eine musikalische Familie, die mich voll aufgefangen hat, wo ich irgendwie lernen konnte, mich so kennenzulernen als Solokünstlerin und zu gucken, was ich sagen will und wie ich das sagen will und was gerade mein Thema ist. Und ich glaube, ich musste mich da so ein bisschen freistrampeln von allem, was mich vorher umgeben hat, um so rauszufinden, was ich überhaupt machen will.
Ich habe auch viel schon mit Künstlerinnen zusammengearbeitet und als ich mit dir dann zusammengearbeitet habe, habe ich gemerkt, es ist ein Unterschied und ich weiß nicht, ob es vielleicht auch so ein Generationsding ist, dass im Idealfall vielleicht von Generation zu Generation ein bisschen besser wird, dass die Künstlerinnen, mit denen ich vorher gearbeitet habe, die eher so in meiner Generation waren oder vielleicht älter sogar noch sind, oft ich so gemerkt habe, das sind Frauen, die irgendwie von Männern gelernt haben, wie sie Musik machen.
Mhm.
Weißt du, weil es einfach ein sehr männlich dominiertes Feld ist oder war. Ne? Und eben die Technik auch damals nicht zugelassen hat, wie heute gibt es eben so viele, weiß ich, irgendwelche 15-jährigen Mädels, die mit einem mega Setup, weißt du, einfach so Laptop, Interface, Mikrofon, sich zu Hause aufnehmen, ihre YouTube-Dinger machen und das klingt mega. Es geht eben jetzt von der Technik, aber es ging ja auch nicht immer so. Und ich habe dann mir immer darüber Gedanken gemacht, warum ich in dieser Künstlerwelt, wo ich mich eben nur aufhalte, also ich weiß nicht, chill nicht auch noch mit irgendwie vielen anderen Leuten außer Musikern und Künstlern und warum ich da so wenig Frauen treffe, die so auf diesem gleichen krassen Künstlerfilm sind. Das habe ich mich immer gefragt. Also diesen Kunsttunnelblick einfach so sehen. Ich habe dann eben Sängerinnen kennengelernt, die mega schöne Stimmen hatten und so und dann im Prozess gemerkt, eigentlich haben sie nie wirklich gelernt, Künstlerin zu sein, sondern wurden immer nur als Instrument eingesetzt so und dadurch wissen sie auch nicht so viel.
Ich glaube, das ist immer, also teilweise noch so, es ist anders ein bisschen geworden, weil die Möglichkeiten anders sind. Aber es wird dir halt auch, oder wurde dir als Frau auch sehr leicht gemacht in eine bestimmte Schiene. Also es gibt dann, das gab auch immer dann irgendwie 1000 Männer, die einem irgendwie Dinge abgenommen haben, die irgendwas in einem gesehen haben, weil man irgendwie aussah oder irgendwie eine Stimme hat. Und die dann gesagt haben, das ist genau das, was du machen musst. Ohne das auch unbedingt aufzupressen, aber einfach einem Dinge aus der Hand genommen haben. Es wird einem viel aus der Hand genommen. Und ich glaube, also ich musste mich da auf jeden Fall rausstrampeln. So total. Also ich war da komplett drin. Aber gar nicht, nur ich würde gar nicht sagen, das ist jetzt die Schuld unbedingt von irgendwelchen Männern, sondern man kann ja jederzeit sein eigenes Ding machen. Ich kann jederzeit mich hinsetzen und meine Gitarre lernen und meinen eigenen Film durchsetzen wollen.
Aber wie hast du das so wahrgenommen am Anfang? Also wie kam die Förderung? Also du kamst eh mit Sachen an und die Jungs haben dann einfach versucht, so deine Gedanken, wenn du es noch nicht, weil am Anfang weiß man ja auch nicht die Fachsprache, ne?
Total.
Du sagst, ich will da jetzt, das irgendwie so.
Ich habe Sachen gesagt am Anfang. Die Töne müssen sich da mehr anschleichen. Okay, Larry.
Cool, aber das waren also auch super liebe Jungs eben, ne, die das leicht gemacht haben, also in diesem Prozess und die ein gutes Gefühl gegeben haben, da das zu lernen.
Ja, also ich glaube, ich hatte, es ist beides. Ich war am Anfang in so einer Art Bandkonstrukt, da war es. Ich glaube, die Jungs wollten total mein Bestes, aber hatten trotzdem eine sehr genaue Idee davon, was es sein soll, das ganze Ding. Und sicherlich habe ich da auch mit reingespielt, weil ich noch gar nicht so genau wusste, was ich da überhaupt bin. Und das hat dann aber auf lange Sicht nicht funktioniert. Trotzdem habe ich da wahnsinnig viel gelernt und wahnsinnig viel mitgenommen, einfach durch die Zeit, die da auch investiert haben, wie man schreibt und wie man so, ne, da habe ich schon. Oder Ja, doch, vom kreativen Prozess her, zumindest auf der Songwriting-Ebene. Trotzdem, glaube ich, habe ich mich erst wirklich so zum Künstler entwickelt, als ich es alleine gemacht habe, als ich alleine da stand und irgendwie alleine die Entscheidung treffen musste und mich nicht so richtig nach links und rechts umgeguckt habe so. Und jemand anders gesagt hat, nee, mach das mal so, ich möchte das so, ich möchte das so. Und das ist aber, also mit den meisten Leuten, mit den meisten männlichen Produzenten, ist, also nicht mit den meisten, aber mit auch vielen, die ich kenne, ist es auch echt ein Kampf. Also es ist echt schon so ein, es ist ja egal eigentlich, ob jemand jetzt mehr oder weniger Arbeit hat oder so. Und ich so, wenn ich will, dass das so ist, dann will ich das so. Ich singe den Scheiß auch hinterher.
Ja, klar. Aber es ist ja eben auch einfach teilweise natürlich einfach, also teilweise vielleicht auch so ein bisschen machoides Gehabe, aber teilweise bestimmt auch einfach nur die Künstlervision.
Ja, genau, von, ne? Genau. Es ist beides. Ja. Das ist so ein fließender Übergang. So ein bisschen. Also man muss sich schon irgendwie durchsetzen.
Tauschst du dich viel mit Frauen da aus oder im Laufe deiner Karriere, wenn du denn so andere Sängerinnen oder weißt du, Leute, die, wo du, die irgendwie als deine People sozusagen siehst? Weil es ist ja auch so, dass dann hinter den Kulissen, es gibt ja auch so wenig Female Producer oder Female, also Female Songwriter fallen mir jetzt schon direkt eine Handvoll ein, so, aber Female Producer, Female Engineer, ganz selten, dass man ins Studio kommt und die technische Person da eine Frau ist. So, hast du da irgendwie auch immer das Gefühl gehabt, oder hast du das Gefühl, man muss da ein Netzwerk aufbauen oder dass du gefördert werden muss auch? Und
in den letzten Jahren mehr. Früher hatte ich das nicht so. Es ist mir gar nicht so doll aufgefallen, weil ich das total gewohnt war, immer nur von Männern umgeben zu sein. So, ich bin nur mit Männern aufgewachsen, mit super dominanten Männern. Für mich war das ganz normal, irgendwie mich fast nur unter Männern zu bewegen. In allem, was mich interessiert hat, in all meinen Interessengebieten, habe ich mich immer an Männern gemessen. Deswegen war das nicht komisch für mich. Aber jetzt in den letzten Jahren habe ich wirklich gemerkt, dass mir das fehlt, dass mir auch einfach so eine weibliche Energie fehlt, dass es irgendwie generell in der Gesamtheit der Dinge einfach fehlt, wenn man Musik macht, wenn man Kunst macht, weil das einfach ein Gleichgewicht reinbringt, was total wichtig ist und die Kunst besser macht.
Ja, genau. Und es gibt eben auch keinen Grund, ne, dass da so eine Unterbesetzung ist, außer dass man sieht, so, dass viele Mädels, die ranwachsen, sich gar nicht in diesen Positionen sehen, einfach weil sie noch nie vorher von Frauen ausgefüllt worden, glaube ich. Ne? Ich glaube, man muss sich irgendwie immer
irgendwas sehen. Weil man irgendwie anders aufwächst, irgendwie als man wird irgendwie anders erzogen und man beschäftigt sich mit anderen Dingen. Ich glaube, die Zeit, wo man irgendwie als Mädel, nicht immer, das ändert sich schon mehr, aber wo man halt irgendwie als Mädel, wie, was ziehe ich jetzt an und wie finden die Jungs mich und was auch immer, sitzen die Jungs halt zu Hause und üben Gitarre. So. Also, da ist schon auch irgendwie was dran. Stimmt. Auch, dass die meisten zum Beispiel die ganzen Musikerinnen, innen, mit denen ich arbeite, sind fast alle homosexuell. Also ich kenne ganz wenige Frauen, die unfassbar gut sind in dem, was sie machen. Und dazu musst du halt einfach viel Zeit investiert haben in einem jungen Alter, die sich für Männer interessieren.
Naja, interessant. Das Gleiche.
Ihr raubt uns jede Menge Zeit.
Naja, es ist echt so. Oder einfach diese Rolle an sich, Frau zu sein und diesen ganzen Dingen, den ganzen Tag gerecht zu werden. Mhm. Ne, so. Vom Aussehen. Das wollte ich übrigens auch noch im Intro mit erwähnen, wo ich so viele von deinen positiven Attributen erwähnt habe. Wollte ich auch noch sagen, und sie sieht sehr gut aus und ist auch immer fly und modisch. Das war auch immer so ein Teil deines Appeals, ne? Und oder also erstens Teil wahrscheinlich Gott gegeben so und gute Gene und dann darüber hinaus aber auch irgendwie so Fashion Sense und hast auch gemodelt. Da du ja so eine sehr selbstregierte oder ich dich so kennengelernt habe, weißt du? Ich bin ja auch nicht ins Studio damals, wo wir was geschrieben haben, gekommen und sag so, okay, komm mal hier, Mädel, so, ich habe den Text hier. So, hab so richtig gemerkt, du bist einfach so eine Person, die Augenhöhe fordert, sozusagen. Wie war das für dich, oder ist es für dich zu modeln oder auch vielleicht jetzt in den letzten Jahren zu Schauspielern, was ja wieder komplett diktiert ist auf irgendeine
voll.
Art, ne?
Ja, voll.
Wie ist da also der psychologische Mindstate, wenn du jetzt ins Studio gehst, kannst du ja ganz andere Eier auspacken, sozusagen.
Das hätte ich auch gar nicht gedacht, dass das so ist. Also ich meine, Modeln, das ist schon lange her, so, und da war ich auch echt noch jünger und eine andere Person. Wenn ich jetzt darauf zurückblicke, Horrorjob, würde ich keinem empfehlen, das ist so ein abgefuckter Scheiß. Schauspiel finde ich, es ist Wahnsinn, wie... also für mich aus meiner Position ist das Gute und das Schlechte, dass man so wenig Kontrolle hat. Weil du gehst irgendwie hin, du bist wirklich nur dafür zuständig, das, was du machst, gut zu machen. Du kannst dich wirklich komplett auf dich konzentrieren, auf deine Kunst, dass du deinen Text kannst, dass du deine Rolle irgendwie down hast, dass du dein Ding machst. Bei Musik ist das, ich meine, du kennst das so, ich gehe irgendwie ins Studio, aber ich check irgendwie die Musik, ich habe den Text, das Video, wie ich aussehe, wie ich mich präsentiere. Musik ist ein Riesenkomplex, den du irgendwie alleine trägst. So. Ja. Beim Schauspiel ist da jeder, hat einen Job. Also da gibt es für jede Person eine Person, die das macht und die das regelt.
Also es nimmt einem irgendwo eine Last von den Schultern auf. Ja?
Aber man hat viel weniger Kontrolle und man gibt ganz viel aus der Hand. Also Schauspieler sehen ja den Film auch erst dann, wenn er ins Kino kommt. Das ist nicht so, ich gucke mir das mal an und sage mal, die Szene gefällt mir nicht und das mache ich nicht. Also ich meine, vielleicht ist das bei krassen Leuten so. Ja. Aber
selbst von so den Überstars hört man das ja immer. Ne? Genau. So Johnny Depp sagt, er hat nie irgendeinen von seinen Filmen überhaupt sich angeguckt.
Und du weißt auch nicht, was sie damit machen im Schnitt. Das ist wie, als würdest du ein A Cappella aufnehmen und dann gibst du es irgendeinem Produzenten und irgendeinem Mixer und irgendeinem und dann mal gucken.
Voll.
Weißt du, und das ist halt schon ein Vertrauen oder sich auch in die Hände zu begeben von RegisseurInnen, das ist halt Wahnsinn. Mhm. Und für mich war das voll die kathartische Erfahrung, oder ist das gerade, ich bin ja noch ganz am Anfang, aber einfach wirklich mal Kontrolle abzugeben und irgendwo hinzugehen und mich nur um mich, um meinen Scheiß zu kümmern und das so gut wie möglich zu machen und das dann loszulassen. Und dann kommt der Film irgendwann raus, 2 Jahre später oder was auch immer das Projekt, und dann bist du aber schon wieder woanders. Also es lernt total, sich zu distanzieren von, weißt du, die Kunst nicht zu einem selber zu machen. Man denkt immer, man ist sein Album, man ist seine Musik, man ist, wenn jemand sagt, der Track ist scheiße, dann, oh Gott, dann geht die Welt unter. Und bei so einem Film ist das, du hast die Möglichkeit, Kunst zu machen und dich irgendwie auszuleben, aber du bist nicht der Film. So, du kannst. Ja. Und das ist irgendwie, finde ich, eine echt gesündere Art, Kunst zu machen als bei Musik.
Ja, hört sich auf jeden Fall gut an. Bei mir ist so bei Schauspiel auch der eine Grund, also ich hatte auch, glaube ich, seit Anfang meiner Karriere, also seit Anfang 2000, wo es dann kommerziell losging, immer irgendwelche komischen Anfragen, auch mal im Tatort einen Drogendealer zu spielen oder so.
Natürlich.
Hab's nie gemacht.
Tatort einen Drogendealer.
Hab dann irgendwann auch so durch viel selber, also Videos drehen und da teilweise Rollen spielen müssen, so gemerkt, wie weit ich komfortabel bin. Hab so gemerkt, so mit Mimik, Gestik und so total. Aber ich traue mich, also ich habe noch nie Dialog gesprochen sozusagen, geschauspielert. Und irgendwie traue ich es mich auch nicht. Also das ist so, merke ich so richtig, das ist so mein Angstfaktor. Selbst als mir irgendwann mal auf Natur so eine, hat glaube ich Tropf irgendwie so einen kleinen Tourfilm gedreht und da sollte ich nur so eine Mini-Szene, ich glaube das war der nervöseste Moment der ganzen Tour, obwohl ich jeden Abend vor tausenden von Leuten stand, war, wo ich einmal kurz so und habe so gemerkt, so oh krass, warte mal, muss ich jetzt mich spielen, aber irgendwie will ich auch ein geiler Schauspieler sein und warte mal, aber ich war so total verwirrt. Also ich habe so gemerkt, Schauspielen bringt mich in eine krasse mentale Drucksituation. Mhm. Wo ist denn bei dir der Druck, wenn es so heißt, okay, jetzt Action, was ist so deine Angst sozusagen? Also wenn
ach Gott, also es ist ja nicht so, als hätte ich jetzt schon so viel gemacht. Ich finde, also momentan ist es echt
ja, aber
so
gerade dann, also
Todesangst.
Sagen wir mal, die Serie, wir haben ja eben kurz, bevor die Kamera anging, darüber gesprochen, jetzt in der Serie, die auch auf Netflix läuft, Big Banks.
Bad Banks,
genau. Big Banks.
Big Banks, das ist ja neuer.
Da spielst du mit, und das, ich habe das Ding irgendwie gesehen, die Sachen, die du gepostet hast, und war so auf, okay, das sieht überhaupt nicht deutsch aus, sieht richtig krass amtlich, Hollywood-mäßig aus.
Das ist eine amtliche Serie.
Das heißt, wenn das Bild am Ende amtlich ist, war auch das Set amtlich.
Absolut,
viele Leute so. Absolut, und dann hast du eben noch nicht 10 Filme gemacht und da stehst du,
das war das
erster Tag, erste Szene, wie ist da?
Horror, ich hatte Todesangst, also wirklich, ich weiß nicht, wann ich das letzte in meinem ganzen Leben so aufgeregt war. Und es ist jetzt keine Riesenrolle oder so, ne, aber trotzdem.
Aber schon ein bisschen Dialog, also ein paar.
Ja, total. Und auch Dialog, also es war halt, ich bin da irgendwie so reingerutscht in diese Schauspielung, wollte das schon lange machen, bin zum Casting gegangen für diese Rolle, hab diese Rolle bekommen. Und es ist aber so ein bisschen so, weil das halt eine wahnsinnig amtliche Sendung ist. Ich bin auch noch Fan von dieser Serie, von der ersten Staffel. Die Hauptdarsteller sind meine Lieblingsschauspieler.
Okay, alles
schon vorher gewesen. Das heißt, es ist so ein bisschen so, als hättest du einen Song gemacht und gehst auf einmal mit Beyoncé auf Tour. Weißt du, so stand ich da. Ich hatte echt, konnte nächtelang nicht schlafen, bevor das war. Ich habe mich völlig verrückt gemacht.
Und dann war aber das Feedback gut und du hattest das nach Feedback dem ersten war gut. Tag.
Ich glaube, ich glaube, es war auch okay, was ich da gemacht habe. Jetzt im Nachhinein, wo ich ein bisschen mehr gemacht habe, denke ich mir so, oh Gott, ey, du hättest, weißt du, das ganz anders machen können. Ja. Aber trotzdem stand ich irgendwie da an meinem ersten Tag. Ich wusste noch nicht mal, in welche Kamera man gucken muss. Und das ist alles so professionell. Das sagt dir auch nicht so richtig jemand, dass du zum Beispiel, wenn du mit jemandem spielst, der dir gegenübersteht, dass du in die Kamera spielst, die Person steht so daneben, weißt du?
Ja.
Und so kleine Sachen, wo ich so war, so, oh, okay, fuck.
Sind dafür nicht Regisseure da?
Am I gonna do that? Ja, natürlich. Ja. Aber es ist so ein Riesending und so ein Riesenprojekt. Du wirst schon aufgefangen von so einem Regisseur, aber da sind so viele Menschen in so einem Set und das muss so Hand in Hand gehen, dass es funktioniert wie eine Maschine. So, da ist nicht so richtig Zeit für jeder, weißt du, außer man ist jetzt vielleicht Meryl Streep oder der Hauptdarsteller oder so, aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre ich
klar.
Und du willst ja auch nicht, du willst da hingehen, du willst da abliefern, du willst gut sein. Ich bin dann auch sehr perfektionistisch und will irgendwie niemandem zur Last fallen, will das gut machen und so. Das ist grausam.
Ja, kann ich alles voll nachvollziehen. Ich kann es alles total nachvollziehen. Genauso würde ich mich eben auch fühlen. Deshalb habe ich, also, glaube ich, selbst wenn mal irgendeine Anfrage kommt, wo ich was anderes als ein Drogendealer spielen kann, ich glaube, ich werde einfach mich nicht trauen.
Aber auch toll. Das war auch toll. Ja. Es ist auch, also es ist voll die geile Erfahrung, einfach mal raus aus der Comfortzone. Gerade wenn man sowas jetzt auch schon so lange macht wie du. Oder ich weiß, wenn ich auf eine Bühne gehe oder so, das ist so, ich bin, egal was passiert, ich bin einigermaßen safe. Ich kann das retten, so. Ich kann mit den Leuten reden, ich kann irgendwie sehen, ich kann immer irgendwas machen. Auf der Bühne fühle ich mich zu Hause.
Ja, ist eben eigentlich auch voll schief so, dass ich irgendwie, dass ich mich, also ich könnte jetzt auch auf jede Bühne direkt gehen und ohne irgendein irgendwas, Programm zu haben, weil ich auch im Freestyle improvisieren irgendwas kann, aber es ist komisch, dass man sich dann nicht traut, irgendwie zu versuchen, jemand anders zu sein.
Das und ist auch voll schwer.
Vermeintlich also, daran
man stellt sich das immer so leicht vor, aber das ist wirklich, es ist nicht so leicht. Das, da steckt viel Arbeit.
Und gerade, glaube ich, auch für Leute, die man als irgendwas anderes schon kennt, ne? Kennst du doch bestimmt auch, wenn ich auf einmal kommen, irgendwo sehe, in einem Film, für mich ist das immer kommen die ganze Zeit.
Ja,
ich kann nicht
denken,
so, dass es irgendwie Rashad, wie auch wirklich mit Namen heißt.
Ja.
Und das ist auch oft schwer, glaube ich, sich dann noch rauszukämpfen. Oder wenn man als Schauspieler eine krasse Rolle hat, wenn ich jetzt Harry Potter im Film als irgendwas anderen sehe, dann denke ich auch immer, ey, was macht Harry Potter denn?
Ja.
Aber siehst du dich da in Zukunft auch noch, also hast du da das Gefühl, erstens, dass sich die Zeiten noch geändert haben und dass jetzt in Zukunft mehr Rollen für dich irgendwie, die dich auch, weißt du, die du mit Würde spielen kannst und nicht immer nur irgendeine Klischee-schwarze Rolle. Und auf der anderen Seite denkst du, dass deine Leidenschaft das auch trägt, dass du das noch viel machen willst?
Total. Ja, total. Also ich finde, einerseits hat sich das total geändert, aber auch einfach durch Netflix, die ganzen Streaming-Portale, die Themen sind internationaler geworden.
Ja. Finde ich auch.
Ich werde auch irgendwie für eine Rolle angefragt, die Tanja heißt oder so. Das war früher, glaube ich, undenkbar. Und auch das von das so mir andere Schauspieler erzählen, die nicht weiß sind oder die Türken sind oder so. Ne? Oder auch in Elias Mbarek, so, dass, ich glaube, der spielt jetzt mal jemand, der Max heißt oder so. Das hat auch eine Weile gedauert. Deswegen, ja, ich glaube, da gibt es irgendwie viele coole Chancen jetzt mittlerweile. Und ja, ich will das auf jeden Fall, also es macht voll Bock. Ich habe so total Blut geleckt. Es macht echt Spaß, so raus zu sein aus der Comfortzone. Immer wieder ganz neu und in einem ganz neuen, ganz andere Leute, ganz andere Anforderungen. Einfach so eine neue Art von Kunst entdecken, so wieder von vorne anfangen. Das macht mir gerade voll Spaß.
Ja, was ich mir an dem Medium echt schwer vorstelle, ist, dass es so groß ist, dass es quasi, es sei denn, man macht irgendwie, es ist klein quasi, ne? Es dreht selber einen Film auf dem iPhone und so, aber sonst, dass man so schwer selber machen kann, ne? Sondern immer irgendwie nur Teil von irgendwas im Idealfall werden kann. So.
Ja.
Aber ich hoffe, dass da auf jeden Fall coole Möglichkeiten für dich kommen.
Ich bin auch gespannt. Ich bin so total. Auch mal gucken, was passiert.
Aber auch Musik geht wieder los, ein bisschen hast du gesagt.
Ja.
Hast du schon? Also ist immer auch noch, war auch nie jetzt so, dass du das eine für das andere austauscht, sondern
überhaupt nicht.
Lebst du von Projekt zu Projekt.
Man braucht ja immer so Pausen. Also ich brauche zumindest immer ein bisschen eine Pause, nachdem ich das viel gemacht habe. Und ich war so ein bisschen, ich hatte nichts zu sagen oder zu schreiben oder so. Ich hatte auch keinen Bock, so richtig zu singen und so. Aber jetzt habe ich wieder extrem viel Lust und schreibe wieder und gehe wieder ins Studio und guck mal, wo es so hingeht mit dem nächsten Album.
Die letzten Wochen waren ja auf jeden Fall, also die letzten Monate waren wegen Corona einfach crazy und komplett New Life Order, vielleicht New World Order.
Ja.
Und dann jetzt mindestens die letzten 3 Wochen noch für alle Leute mit egal welcher Hautfarbe auf dieser Welt irgendwie so ein sehr großer Fokus auf dieses Rassismus-Thema. Bevor ich dich jetzt frage, oder wie direkt auf die Zeit eingehen, weil das interessiert mich natürlich auch, wie du die miterlebt hast, aber würde ich auch gerne mal fragen, wie war das mit deiner Selbstwahrnehmung in der Rolle? Du kommst immer in den Raum ab als Teenie schon so, bist irgendwie so ein cooles Black Girl und hast du oft das Gefühl gehabt, dass Leute auch das von dir erwarten, weil gerade später, finde ich, hab ich so gemerkt, du machst eben auch viele Sachen, die diesem Black-Girl-Image dann nicht gerecht werden. Also gerade so die Phase jetzt, bevor du dieses Acting-Ding viel gemacht hast, so war irgendwie super viel bluesig und ne, so sehr weit weg von diesem Urban-Appeal.
Ja, total.
Einfach mal ein bisschen so dein, also vielleicht, ja, ist schwer vielleicht in ein paar Sätzen zu sagen, aber so ein bisschen so deine History als schwarzes Mädel in Deutschland im Sinne von Selbstwertentwicklung.
Große Frage.
Ja.
Das ist auf jeden Fall irgendwie eine lange Reise gewesen, auf der ich auch immer noch bin.
Ja. Also gut, vielleicht mache ich es dir ein bisschen leichter. Als Kind wohl in der Haut gefühlt oder Außenseiterrolle? Oder beides?
Nicht unbedingt wohl in der Haut, aber auch nicht unbedingt Außenseiter. Aber schon immer sehr, ich glaube nicht, dass ich irgendwie ein Außenseiter war oder mich so gefühlt habe. Ich habe trotzdem immer versucht, was weißer zu sein.
Mhm. Und dann in der Teenagerzeit, wo man sich ja auch gerade als Frau so richtig irgendwie entwickelt und glaube ich, also eh als Teenager, aber ja, glaube ich als Frau ist nochmal viel mehr Fokus auf deinem Erscheinungsbild.
Ja, ich habe mich nie so richtig, also ich habe echt lange gebraucht, um mich irgendwie schön zu fühlen. Hm. Ich glaube, das war erst so mit, es war nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, so ich bin jetzt irgendwie total nicht begehrenswert oder so, was aber auch daran lag, dass ich immer irgendwie talented war und nicht doof und sexy hat immer funktioniert. Und darüber kann man sich echt lange identifizieren. Und es hat echt gedauert, bis ich irgendwie zum ersten Mal in den Staaten war. Und auf einmal so war so, warte mal kurz, hier bin ich jetzt auf einmal der Hot Shit so oder was?
Da warst du?
Ja, voll. Ja. Es war auf einmal so ein ganz anderes Bewusstsein für Schwarzsein, für meinen Körper auch. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss dünner sein, mein Hintern muss kleiner sein, ich muss glatte Haare haben, ich muss irgendwie in irgendwas reinpassen. Egal, wie sehr ich auch die Karte gespielt habe von ich bin irgendwie schwarz und cool und R&B, habe ich trotzdem versucht, in ein anderes Schönheitsideal zu passen, was nichts mit meiner Heritage zu tun hat. Weil es auch in Deutschland einfach nicht so wirklich ein anderes gab, an dem man sich orientieren konnte. Und ich bin auch ohne den schwarzen Teil meiner Familie aufgewachsen.
Genau. Das heißt, und auch eben mit deiner Mutter, die ja weiß, dass und dementsprechend ja auch dein Vorbild als Frau auch gar nicht dein komplettes Vorbild sozusagen optisch je sein kann. Genau. Und dann als Teenager hattest du da andere schwarze Mädels, andere irgendwie, wo du so ein bisschen empowered wurdest? Oder?
So ein bisschen. Aber da war ich schon sehr. Ich habe ja super früh angefangen mit Kunst und Mucke machen. Das heißt, ich war da schon viel immer in Theatern, beim Tanzen, beim Schauspielunterricht. Das heißt, mein Leben hat sich viel mehr nach der Schule abgespielt mit Leuten, die auch Künstler waren.
Ja, und da war es schon auch ein bisschen durchmischter alles.
Ging es immer mehr darum. Ja. Genau, es war ein bisschen durchmischter und es ging mehr darum. Es ging sehr wenig um Hautfarbe. Also ich glaube, ich habe das sehr lange runtergedrückt, so in mir. Bis ich halt irgendwie in New York war zum ersten Mal. Und dann bin ich mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein zurück. Ich glaube, ich habe zum ersten Mal so richtig enge Hosen getragen so danach und hatte Braids bis zum Arsch und war komplett Poetic Justice und so. Das hat auf jeden Fall viel mit wie ich mich selbst wahrnehme, gemacht. Mhm. Einfach in einem Umfeld zu sein, wo schwarze Kultur lauter ist und omnipräsent.
Mhm. Du hast ja eben gesagt, sexy hat auch immer funktioniert. Wie ist das? Also ich kenne es ja auf irgendeine Art, weil Fame und Charme ja ungefähr auch so das Äquivalent ist. Also ich weiß eben auch, wie man damit spielt, aber bin noch nicht so aufgewachsen, dass ich jetzt denke, weißt du, dass ich so als Teenager so dieses Male-Feedback also bekommen habe, so dass ich so richtig mich als sexy Typ je, weißt du? So? Also ich habe auch nie so über Sex richtig gerappt oder also echt nur ganz, ganz wenig. So, weil ich vielleicht auch da wieder ein bisschen dieser schwarze Komplex, weil ich mit so vielen Weißen aufgewachsen bin, dass ich so dachte, Schwarze und diese ganze Klischees eben so hyper sexualisiert, ich will da, weißt du, mich nicht mit anschließen. Aber ich finde eben also Frauen so faszinierend als Mann natürlich und dann immer so faszinierend, wenn auch Frauen das hinkriegen, sexy und flirty zu sein. Aber es kann natürlich auch super viel zu Nachteilen führen, weil jeder zweite Dude, den du kennenlernst, dann einfach denkt, du bist in ihn verliebt, auch wenn du vielleicht nur dir einfach so eine nette oder flirty Art angewöhnt hast. Hast du je diese Art bewusst benutzt oder dich dabei erwischt, dass du sie benutzt, weil irgendwie hörte sich das auch gerade so an, als wenn du es jetzt ein bisschen wertest im Sinne von hat immer funktioniert. Also hast du irgendwann so gemerkt, irgendwie war ich vielleicht ein bisschen zu flirty unterwegs oder?
Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich
flirty oder einfach so dieses Image ausstrahlen, dass man seine weiblichen.
Ja,
ist komisch, hier sind Fruchtfliegen. Sorry, ich habe mich abgewaschen.
Es ist so ein Mittelding. Also, ich glaube, ich war schon immer auch schon als der Junge war einfach sehr körperlich. In meiner ganzen Art und in meiner Wahrnehmung und sehr schon als Kind irgendwie. Aber auch sehr früh, so sehr frühreif, das ist vielleicht das falsche Wort, weil das war gar nicht vom Kopf her so. Und so. Ich bin eigentlich voll der Spätzünder gewesen. Ich hatte super spät auch erst Sex und so. Also es war nicht das, aber so körperlich und von der Art und Weise, wie ich mich bewegt habe, die Themen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, worüber ich reden wollte und so. Es war schon super sexuell immer und hatte auch immer dieses glaube ich auch viel den Hintergrund, dass das einem immer so die Aufmerksamkeit beschert. Also ich glaube, ich habe das schon viel auch benutzt, aber eher unbewusst. Eher unbewusst, weil ich nicht so richtig das Gefühl hatte, ich bin irgendwie besonders crazy hübsch oder irgendwas, sondern das war aber immer was halt so funktioniert hat.
Und hast du diese Art von Reizen, die du ausstrahlst, immer nur quasi auf deine persönliche Femininität und deine Reize bezogen? Oder war da auch dieses, also hast du viel dieses Exotinnen-Ding auch mitbekommen, wo du so das Gefühl auch, hattest, also so, okay.
Ich komme aus dem Pott. So.
Weiß nicht, was das heißt. Ich komme nicht aus dem Pott, was heißt das?
Naja, aber es gab schon, das ist halt schon, die Leute sind sehr ehrlich, ne, und sehr direkt und so und nicht unbedingt global viel unterwegs. Vom Ding her, jetzt würde ich sagen, ja, so bodenständige Leute, so. Und klar, da gab es voll viel so, ja, normalerweise stehe ich nicht so auf schwarz, aber du bist echt hübsch. So. Also es ist schon viel, mir ganz viel begegnet. Und auch ganz viel so dieser Exotismus.
Exotismus und auch Colorism ist, glaube ich, auch das Wort. Ja, da hat es auch einen Post zu gemacht, glaube ich, vor ein paar Tagen. Ne? Und, und viele Mädels, gerade Light-Skin-Girls, die zum Glück jetzt ihre Position nutzen, und darauf hinweisen, dass jetzt Rassismus, absolut, auch wenn man dieses schwarze Thema versteht oder verstehen will, ein bisschen Fokus drauf legt, dass man auch nicht denken kann, weil wir alle von uns sagen, wir sind schwarz, egal in welcher, weißt du, von beige bis zu echt dunkel, sind alle schwarz. Und jetzt gibt es eben dieses Wort, ich weiß nicht, wie lange es schon gibt, aber auf jeden Fall in diesem aktuellen Kontext gerade taucht es super viel auf. Ja. Colorism, kannst du das mal ein bisschen erklären?
Das ist natürlich auch so eine Art, nicht unbedingt Rassismus, aber das ist eine Art Hierarchie. Eine Hierarchie ist auch das falsche Wort, aber ein System unter Schwarzen gibt, wie das sich daran orientiert, wie dunkel jemand ist. Ja. Und dass da auch irgendwie getreten wird in alle Richtungen. Ja. Und dass natürlich wir alle von Rassismus betroffen sind, aber dass ich auch weiß, dass zum Beispiel meine Hautfarbe oder der Shade meiner Blackness oder so mir auch teilweise geholfen hat oder mich in eine Position gebracht hat, die mir Vorteile gebracht hat. Wohingegen es zum Beispiel, weiß ich nicht, bei jemandem wie Nikita oder so, die einfach sehr dunkel ist, die hat mit ganz anderen Problemen zu kämpfen gehabt als ich, so in der deutschen Medienlandschaft. So ich bin mir sicher, dass die sich ein paar Sachen anhören musste. So, das ist wirklich ein Wahnsinn, wo die es hingeschafft hat, so mit der Dunkelheit ihrer Haut. Ja. So, das ist einfach so, muss man einfach so sagen. So, das ist für jemanden wie mich, gerade so im Showbusiness, viel leichter.
Ja, das ist eben auch alles aus historischen Kontexten, ne? Weil sowohl in der Apartheid in Südafrika, für die Leute da draußen, die es nicht checken, es schon dieses System gab, dass eben ganz Schwarze Black waren und die so wie wir waren, waren Colored. Und die Coloreds haben immer die Position über den Schwarzen, aber unter den Weißen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein weißer Restaurantbesitzer bin, habe 10 Angestellte und den einen Typen, der von denen der Boss ist, dann ist der in unserer Hautfarbe und alle anderen sind dunkler als wir. Ja. Und dann natürlich auch in der ganzen Sklavengeschichte in Amerika, dass da die Helleren öfter die Sklaven waren, die dann ins Haus konnten. Ne, so.
Genau.
Und die anderen auf dem Feld waren sozusagen. Und also auch so eine ganz
immer noch verbreitet.
Psychologisch, einfach, also indoktriniertes Ding.
Bist,
ne? Genau.
Desto tiefer bist du.
Genau,
In allen gesellschaftlichen Schichten eigentlich.
Voll.
Hier, so.
Ja.
Wie war das nochmal? Andrew 3000 hatte doch dieses, diesen Aufdruck auf dem Overall, wo drauf stand, why is it that the darker you are in no matter which social class you are, the darker you are, the more you suffer vom Ding her. So.
Ja. Ja, da gibt es auch keine logische Antwort drauf, außer eben, dass es so irgendwann mal so gebaut wurde. So, und jetzt müssen wir es irgendwie auseinanderbauen. Zumindest die Leute, die Interesse haben, da mitzumachen. Ich habe jetzt in letzter Zeit echt das Gefühl, dass die Debatte schon einen Schritt tiefer ist. Also ich einmal auf Deutschland bezogen, hier habe ich noch nicht das System, systematisch hat sich irgendwas geändert. So. In Amerika haben sich systematisch aufgrund des Drucks echt in den letzten paar Wochen viele Sachen geändert oder sind auf dem Weg dahin, ernster genommen zu werden. Und wie hast du diese ganze Zeit jetzt erlebt, seit diesem George Floyd-Ding und dem Tag, wo man einfach, du wahrscheinlich auch auf deiner Timeline, nicht mehr da drum rum konntest? Weil,
Ich finde, es fühlt sich alles so, also am Anfang war es sehr, sehr, ich habe mich sehr ohnmächtig gefühlt. Ich war sehr traurig und sehr überfordert. Ich habe irgendwie viel geheult und es war irgendwie viel. Weil auf einmal so Türen geöffnet wurden, ich glaube, in ganz vielen Schwarzen, egal wo, die wie lange verschlossen waren, ganz viele Dinge, die man nicht sagt, die man nicht fühlen wollte, Dinge, die man so unter den Teppich gekehrt hat, damit sie einen nicht verletzen, das dicke Fell, was man sich so aneignet als Schwarzer auf dieser Welt oder als nicht weiße Person auf dieser Welt, wurde einem so abgerissen mit einem Mal. Und auf einmal waren so alle Wunden offen und es war wahnsinnig anstrengend, sich da nicht aus den Latschen zu kippen. Also ich habe echt irgendwie eine Woche oder zwei gebraucht, um überhaupt irgendwas, mich irgendwie positionieren zu können. Ja, überhaupt irgendwas sagen zu können. Als es so Normalität geworden ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und mit den Themen auseinanderzusetzen jeden Tag, empfinde ich es als sehr befreiend und sehr positiv und sehr empowering. Mhm. Also ich habe das Gefühl, und das war schon an dem Tag, nachdem das mit George Floyd passiert ist, ich habe das Gefühl, ich gehe mit einem anderen Selbstbewusstsein auf die Straße. Ich fühle mich in meinem Schwarzsein viel stärker und selbstbewusster und einfach nur aus dem Grund, dass ich mich nicht mehr entschuldige. Hm. Einfach nur, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, ich muss irgendwem irgendwas erklären oder ich bin irgendwem schuldig, jetzt irgendwie gefällig zu sein, damit der nicht irgendwas über mich denkt und nicht denkt, ich wäre so und so. Also man ist auf einmal so, whatever you think about me is on you. Hm. Und das ist total befreiend. Und mir war gar nicht so bewusst, wie wenig davon vorher da war.
Interessant, krass, das ist die Perspektive. So habe ich es noch von keinem gehört. Also viele haben gesagt, dass sie nicht viel dazu sagen konnten jetzt im Moment. Mhm. Ne, also auch gerade viel, also von Afrop und auch Mega. Mit Mega hatte ich vorgestern gerade ein Interview. Und Leute, die auch viel immer dazu gesagt haben, ne, ganze Alben über diese Themen gemacht haben und so. Aber die Perspektive, die du gerade gesagt hast, ist ja quasi so, der Beweis war jetzt klar genug, dass du...
Ja, und auch dieses so, ey, wir reden jetzt alle darüber. Ja. Du hast die Möglichkeit, dich auf allen Ebenen zu educaten. Ja. So, wenn du nichts über dieses Thema weißt, so, dann ist das, dann liegt das an dir. Ja. So, ich bin auch nicht dafür da, hier irgendwie freie Free Care Work zu machen und dir das alles zu erklären, was man irgendwie auch in Deutschland als Schwarzer sein ganzes Leben lang macht. Ja. Wenn du auf irgendwas irgendwie reagierst, dann musst du dann auch noch erklären, damit sich die andere Person nicht irgendwie komisch fühlt. Dann musst du sagen, nee, du bist aber kein Rassist. Und dann musst du noch nicht so, I'm not doing it anymore. Ja. So, und dann, man ist zum ersten Mal, oder ich fühle mich zum ersten Mal so, und ich muss auch nicht. Ja. Alles, was du nicht weißt, so, yeah, you're gonna get a stinky look. Ja. So. Und ich entschuldige mich dafür auch nicht. Und ich bin auch nicht aggro oder so, aber ich bin einfach so, ich habe einfach nicht mehr so Bock. Ja. Einfach nicht mehr so Bock. Und ich finde, man ist jetzt so, nachdem das alles so extrem hochkocht und immer noch so ist, so, jeder kann selbst die Arbeit investieren und sich informieren. Ja. Aber es ist so, ich gebe so ein bisschen, ich habe das Gefühl, man hat so ein bisschen so die Verantwortung abzugeben, für das Gewicht des anderen mitzutragen. Mhm. Sondern man ist ein bisschen so, ey, ganz ehrlich, ich habe meine eigenen Probleme, so in dieser Gesellschaft irgendwie klarzukommen und irgendwie mein Ding zu machen. Und ich investiere meine Zeit und meine Arbeit to further my path. Mhm. Not to help you with yours, because you have it easier anyway.
Mhm. Ja, respektiere ich sehr. Ich habe irgendwie witzigerweise, obwohl ich sonst auch voll oft die Attitude habe, irgendwie in dieser Zeit jetzt gerade, vielleicht auch, weil wegen Corona alles so entschleunigt ist und ich weiß nicht, meine ganzen anderen Pläne, die sonst jetzt wären, Album und Tour und so, irgendwie, ich habe gerade irgendwie total Lust auf diesen Bildungsauftrag und habe auch das Gefühl, dass in der Ratio, wenn man so Messages raussendet, irgendwie pro Post gefühlt der Anteil von Idioten kleiner wird, der was zurückschreibt und die Leute, die jetzt was zurückschreiben, was eben, weißt du, zu easy ist, also wie jetzt immer noch sagen, so, ja, yeah, but every life matters. Mhm. Und diese...
Werden zerschmettert von den anderen Leuten
einfach. Genau, und das finde ich auch echt gut, dass ich da... Weil da fängt ja Zivilcourage an, also, und das ist mir auch einfach immer mehr in letzter Zeit aufgefallen, dass Leute so... Ist ja auch eigentlich schön, wenn wir alle so hippie-mäßig denken, dass, weißt du, dass wir uns nur einigen müssen, dass alles gut wird und dann wird alles gut.
Ja, ich sehe keine Frage. Aber, es ist halt so, genau, good for you, so you don't have to.
Und ich glaube echt, Konsequenzen sind auch wichtig im Sinne von, weißt du, wenn irgendwas nicht wirklich als ein Fehler verbucht ist und ein Wort nicht wirklich verboten ist, sondern es immer nur Diskussionsfrage ist, dann wird sich eben nichts ändern. Ich habe gestern so ein witziges Comedy-Ding gesehen von Roy Woods Jr., heißt der Typ, der so sagt, gay people, die sind so krass, die sind, kriegen alles einfach gebacken, was sie als Community gebacken kriegen wollen. Jede Woche gibt es drei neue Worte, weißt du, für die du in den Knast kommst, wenn du eine schwule Person so nennst. Und black folks, we've been working on the N-word since 1806 oder sowas. Und dann, also es ist, ja, es ist echt wirklich faszinierend, so wie, wie es für manche Gruppen eben möglich ist, dann irgendwann diese, diese Fortschritte zu machen.
Ja, ja.
Was hast du zum Beispiel für ein Gefühl, wenn man das jetzt vergleicht, das ganze Black Lives Matter Movement mit dem MeToo-Movement vor ein paar Jahren, wo auch auf einmal eine Sache, die immer schon da war, auch noch viel bewiesener quasi, fast als Rassismus, weil in jedem Film, in jedem Rap-Video, in jedem alles ist Sexismus, aber nicht überall ist Rassismus drin. Also Sexismus ist viel flächendeckender, glaube ich, als, als Rassismus, der richtig aktiv abgebildet ist. Und wie hast du das Gefühl, also was ist dein Gefühl zu dem Progress seit dem MeToo-Movement? Was kriegst du mit, wenn du mit Frauen redest? Ist das irgendwie echt so, dass, dass Frauen jetzt mehr Möglichkeit haben in ihren Jobs oder wo auch immer, dass es Instanzen gibt, weißt du, wo es leichter fällt zu sagen, ey, ich wurde angetouched, ich wurde beleidigt?
Ich glaube, es ist so ein Umdenken. Ich glaube, das ist ein ähnliches Ding, auch das, was ich gerade beschrieben habe. Ich glaube, es ist immer der Fortschritt oder das, was sich ändert, kommt auch aus dir selbst heraus. Das, was du irgendwie, es wird so, du lässt ja auch Dinge zu. Und ich glaube, besonders dieses MeToo-Ding, das hat einfach in ganz vielen Frauen auch so ein Umdenken. Wir reden anders miteinander, wir reden über andere Themen, wir reden auch mit Männern anders über Dinge. Männer haben, ich will es nicht sagen, irgendwie Angst oder so, aber mussten sich mit Dingen auseinandersetzen, weil die einfach Angst um ihren Arsch hatten, weil sie sich irgendwie verhalten haben.
Cool.
Und das ist total wichtig und war total wichtig. Dadurch gibt es ein anderes Klima an jedem Set oder bei jedem Musikvideo oder in jedem Ding, wo ich irgendwie reinkomme. Die Dinge sind einfach selbstverständlicher geworden. Alle sind sensibilisiert für das Thema.
Das ist nice.
Ich glaube, ähnlich wird das so sein. Ich glaube, es wird so ähnlich sein mit Black Lives Matter. Also es passiert jetzt schon viel, dass sich Leute einfach mehr damit auseinandersetzen müssen. Es ist jetzt noch für viele Leute anstrengend und das verstehe ich. Wenn du dich dein ganzes Leben lang nicht damit auseinandergesetzt hast, dann ist das anstrengend und it's a lot.
Total, voll. Aber ich meinst du jetzt... Dass,
passiert gerade, dass so ein Umdenken, so ein kollektives, einfach nur, dass die Tür da ist für so ein Gespräch.
Also aber was bei dem MeToo-Movement ja war, es war ja nicht nur so, okay, jetzt sind das Skandale, die alle bewegen zum Umdenken, sondern da kommen richtig krass mächtige Männer in den Knast.
Ja, werden jetzt zu Fall gebracht.
Richtig krass mächtige Männer, die, weißt du, der drei Schwarze auf der Straße oder Mexikaner abschießen können und wären nicht im Knast. Aber weißt du, da ist jetzt auf einmal so eine Regel etabliert, so nein. Das kann man nicht machen. Du kannst auch, wenn sie irgendwie, weißt du, wenn du sie nicht geschlagen hast, sondern ihr nur den K.O.-Tropfen reingemacht hast, bist du immer noch ein scheiß Vergewaltiger.
Das ist halt bisher noch nicht passiert, sowas, ne?
Genau. Und meinst du, dass die Leute wirklich nur aus dem Konsens und dem gesamten Denkprozess sich ändern oder das auch erst geht, wenn es wirklich diese Konsequenzen sichtbar sind? Und die sollen ja eben nicht erst anfangen, also da, gerade in Deutschland reden wir eben nicht darüber, dass sie in so einer hohen Quote Schwarzen von Polizisten umgebracht werden, sondern wo fängt Rassismus an? So, weißt du, wenn ich in der Schule schon zu meinem Lehrer gehe, sag, die haben mich so und so genannt. Ja, das meinen die nicht so. Weißt du? Und der andere Schüler kriegt keinen Ärger. Dann später bei meiner Ausbildung werde ich gemobbt. Dann später in meinem Job. Und ich habe nirgendwo eine Instanz, wo ich mich beschweren kann.
Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass gerade solche Situationen, dass die Menschen sensibilisierter dafür sind. Einfach. Ich glaube, es gibt ganz viele Sachen und Themen, die einfach nicht ernst genommen wurden. Und ich glaube, sowas wird jetzt ernster genommen. Oder das würde ich mir wünschen, zumindest, dass es so ist. Trotzdem fällt mir oft auf, dass ich schon auch echt in der Blase lebe. Oder wir alle, gerade in dieser Künstlerszene und in der Welt, in der wir uns bewegen, das ist schon eine Blase. Das ist echt nicht überall so. Also manchmal in den seltenen Fällen, wo ich irgendwie total raussteppe so aus meinem Umfeld. Ich hatte das letztens irgendwann, mir fällt es gar nicht mehr ein, wo das war. War ich auf einmal wieder, bin ich so einem krassen Sexismus begegnet, dass ich so war so. Krass, ich war so richtig geschockt. Also gar nicht so irgendwie blöd angetan, sondern ich war richtig so.
So, was gibt's noch?
Ich war so, what?
Ja, das stimmt.
Also es ist total. Wir sind da schon echt irgendwie in der Blase.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das glaube ich automatisch, wenn man sich so in Künstlerwelten bewegt, dass diese oberflächlichen Faktoren einfach uns viel weniger beschäftigen, weil wir irgendeinen Tunnelblick auf irgendwas Größeres haben.
Ja, und weil wir auch mit Menschen nur zu tun haben, die auch Zeit haben und die Muße, sich mit so Dingen auseinanderzusetzen, weil unser Job ist, uns selber zu checken. Die meisten Menschen haben dafür nicht die Zeit und auch nicht den Job. So, die haben irgendwie, die arbeiten, wer weiß wie viele Stunden am Tag, kommen nach Hause, sind müde, wollen Fernsehen gucken, gucken sich die Scheiße an, die im deutschen Fernsehen läuft, wo irgendein beknackter, keine Ahnung, ich will es aber niemandem herziehen, aber wo du halt einfach nichts irgendwie lernst, was dich inspiriert, wo einfach immer wieder nur Klischees untermauert werden. So, wie sollst du da raus, weißt du, setzt du dich, und dann hast du noch zwei Kinder zu Hause oder drei oder so, wie, also wann setzt du dich dann hin und liest dir im Internet Black Lives Matter durch oder setzt du dich dann hin und überlegst dir nochmal, weißt du, das ist schon,
nee, genau, deshalb muss es eben eine
privilegierte Position.
Ja, und es muss eben viel früher anfangen. Es muss einfach Schulunterricht geben, wo nicht nur Black Lives Matter und nicht nur der Holocaust und nicht nur, weißt du, so für alle einfach gesprochen wird.
Wo die ganze Geschichte auch beigebracht wird. Und nicht nur weiße Geschichte zum Beispiel. Wir lernen nur weiße Geschichte. Und über Schwarze lernen wir Sklaven und sowas. Das ist halt so, also die ganze Geschichte ist komplett gewhitewashed. Das ist alles, was wir lernen, überall auf der Welt.
Ja.
Das ist halt,
die Fakten sind echt krass. Also,
wir werden von klein auf wird uns beigebracht, dass es halt nur Weiße gibt. Und nur Männer.
Ja, und eben Leute, die jetzt auf einmal wird klar, das sind einfach Massenmörder und die waren noch Entdecker einfach bis vor ein paar Jahren. Also ich weiß nicht, als was Christopher Columbus jetzt gerade für Kids im Geschichtsbuch steht, aber ich könnte mir vorstellen, da steht immer noch, das ist ein
der Typ in großartiger Hamburg, Entdecker. Zoo, der die
Völker Karl Hagenbeek, hat. Genauso.
Genau, der da so ein Denkmal stehen hat und so von seiner Familie und die Familie sagt halt auch so, ja nee, aber wir wollen unseren Großvater ehren. Ja. Der halt irgendwelche Menschen
auch. Die sind stolz auf ihn. Und,
das ist halt so...
Ja, das wird jetzt eine interessante Zeit, weil einfach irgendwie, man muss sich eben, also weil, ich sag auch in einem aktuellen Song von mir, dass ich irgendwie mehr von schlauen Feinden gelernt habe als vom dummen Freund. Und damit meine ich auch so, dass ich einfach auch cooler mit dieser Ignoranz, also ich wäre vollkommen cool damit quasi zu wissen, so, das Land ist so rassistisch, wie es ist, wenn es dazu stehen würde, weißt du? Wenn es dann nach außen hin dieses System auch so, ja klar, und schwarze Leute haben hier weniger Rechte und Frauen haben hier weniger Rechte und Homosexuelle sowieso und Transgender sowieso, weißt du, wenn die das zugeben würden, wäre alles cool für mich. Aber diese Scheinheiligkeit, die dann dazu führt, dass sich keiner damit wirklich auseinandersetzen will, das ist eben, finde ich, so gerade wirklich der Downfall, weißt du? Dass man so merkt, so, es ist teilweise nur Faulheit, aber wie du auch sagst, und daher kommt, glaube ich, auch gerade so meine Motivation für so einen Bildungsauftrag. Ich weiß auch, wie schwer es ist, einfach was zu lernen über irgendwas, was einen gar nicht betrifft. Ne? So. Ja. Also ich sehe es alleine jetzt bei diesen ganzen Sachen, wenn ich irgendwas poste zum Black Lives Matter Thema und dann war gestern ein Post, aber was ist mit den ganzen, was ist mit Asian Lives?
Das habe ich gerade gedacht.
Da werden jetzt gerade derbe viele Leute abgeschlachtet und hin und her. Ja. Und natürlich dann, weißt du, so irgendwie auch berechtigt, dass die Person, das ist, weißt du, von der Person.
In Deutschland, selbst im kleinen Rahmen, auch alle, die jetzt, also ich, es ist so ein komplexes Ding und so ein komplexes Thema und es ist so schwer, das irgendwie zu erfassen. Aber auch dieses ganze so, Alter, warum sind es die Weißen nicht hier und da bei den Demonstrationen? Und ich denke mir so, wo sind wir denn bei den Roma-Sinti-Demonstrationen?
Ja, genau.
Wo sind wir so?
Genau,
bei unseren ganzen arabischen Freunden oder türkischen Freunden, die nie in den Club reinkommen. Die, weißt du, also wo sind wir, wenn, weißt du?
Ja, das denke ich eben auch. Deshalb muss man sich da auch immer fact-checken. Ja, und diese Zeit lädt einfach immer dazu ein, ne, dass man so irgendwie in der Kommentarspalte kurz mal aus seiner Sicht, weißt du, du postest jetzt was über Panda-Bären, mir sind Panda-Bären egal, aber Black Lives Matter ist jetzt gerade voll wichtig. Sagst du, ey, warum, weißt du, what the fuck sind deine Panda-Bären, mach mal das hier. Und das ist eben eigentlich falsch, weil keiner von uns ist kein Sünder. Jeder von uns, weißt du, ist genauso Täter Themen wie Opfer. Mhm. Ja. Was mich noch interessiert, zu der Zeit, wo wir an deinem, war das dein letztes Album? Ja, danach kam noch eine EP, ne? Das war aber das...
Hartfrei-Dier war das letzte Album.
Ja, genau. Der eine Song, an dem wir zusammengearbeitet haben, heißt er Medizin oder Krank?
Medizin. Hieß irgendwann mal, am Anfang ist er Kranke Zeit.
Genau, Kranke Zeit. Ja. Oh, ich liebe übrigens immer noch diese erste Demo-Version mit diesem Rotterdam komischen Sinti, weißt
ich
du?
Auch, das haben wir irgendwie tot produziert. Ja. Das ist auch der einzige Song auf dem Album, wo ich einfach nicht so richtig zufrieden bin.
Schade, weil ich finde echt so den Text und dieses erste Demo war für mich immer so. Also ich habe fast, glaube ich, nie einen Song, an dem ich mitgewirkt habe, so oft als Demo gehört. So. Und dann so selten als Original, sorry, dass ich sage. Aber live habe ich nochmal irgendwann eine Version gefunden, die ich richtig geil fand. Also es ist auf jeden Fall ein mega Song.
Kommen wir wieder zurück auf dieses so, boah, du kannst ja voll singen, worüber wir gerade geredet haben.
Und sag mal, bei dem Song geht es ja so ein bisschen so darum, dass, also, oder das ganze Album hieß oder heißt Hart Fragil. So, du hast offen auch immer mit deiner fragilen Seite, mit deinen Dämonen, mit deiner Dark-Seite geredet. Auch gerade das Hart Fragil-Album war sehr dark, fand ich, ne, als Gesamtwerk. Und in diesem Song, dann, um den es jetzt gerade geht, Medizin, ne? Ja, sorry, ich krank, Medizin. Es ist so ein bisschen auch dieses. Okay, ich sterbe viel Weltschmerz und irgendwie ich habe so meinen Medizinschrank und so, ich gönne mir mal ab und zu was gegen den Schmerz. Erst einmal war, also das war in der Phase ja anscheinend so, ist es anders geworden? Hast du andere Arten gelernt, mit deinen Schmerzen oder schweren Zeiten umzugehen, außer Betäubungsmittel? Weil ich nicht. Also ich frage nicht aus irgendeinem von oben herab Motiv. Hast du zum Beispiel irgendwie durch Sport oder durch Meditation, Yoga, bist du so ein bisschen in solche Richtung auch? Also ich traue dir das
auch
zu.
Also ich meine, ich mache viel Sport generell, habe ich aber immer. Hm. Ich glaube auch, als ich dieses Album geschrieben habe, hatte ich einfach generell eine Phase, wo ich mich viel oder zum ersten Mal viel mehr mit meinen dunklen Seiten auseinandergesetzt habe und einfach mit wo bestimmte Dinge herkommen, bestimmte Muster. Ich musste einfach mal ein bisschen in meinem Keller aufräumen. Und das war so ein bisschen die irgendwie 3 Jahre, in denen ich das Album gemacht habe, war halt einfach viel, okay, jetzt bin ich hier in dem Keller, jetzt mach ich mal die Tür zu und bleib mal hier ein bisschen. Und habe dann auch mal mich vernünftig umgeguckt.
Ja.
Und ich glaube,
da kam viel raus auf jeden Fall.
Genau, und dann bin ich irgendwie dann aber auch jemand, der sagt, okay, wenn es jetzt schon wehtut, dann meinetwegen, dann kann man es auch richtig machen und dann jetzt nochmal richtig und nochmal irgendwie ein paar Tage unterwegs sein und nochmal irgendwas oben drauf reinschmeißen. Aber das war irgendwie so eine Phase, das musste ich irgendwie alles gucken und ausprobieren und irgendwie, dann pendelt man sich ja immer irgendwie so ein bisschen wieder in der Mitte ein.
Im Idealfall ja, also ich kenne auch, auch andere Beispiele.
Genau. Also ich bin immer noch in beide Richtungen unterwegs, wenn ich da Bock drauf habe, aber ich weiß irgendwie, ich bin nicht mehr nur auf der einen Seite oder nur auf der anderen Seite, sondern versuche irgendwie einigermaßen in der Mitte zu stehen und so beide Seiten so zu halten.
Kannst du Leuten, die da, denen das vielleicht nicht, also ich weiß ja nicht, wie leicht es dir fällt, das hört sich ja immer, du hast jetzt ja in einem Satz gesagt, so Balance links, rechts und dann jemand, dem es nicht so leicht fällt, hast du irgendwie Tipps oder Sachen, die dich dazu gebracht haben? Gibt es irgendwie Bücher oder Filme oder irgendwas, was dich inspiriert hat so dazu?
Ich weiß nicht, ich glaube, bei mir ist das viel, also immer irgendwie Musik, immer irgendeine Art von Output. So. Das Alter auch, einfach irgendwie älter werden und irgendwie seinen Shit irgendwie zusammen haben wollen. Und ich glaube, ich bin generell relativ kontrolliert. Also ich kann sehr gut kontrolliert, unkontrolliert sein. Also es gibt selten einen Punkt bei mir, wo ich wirklich gar nicht mehr zurück kann. So von Natur aus. Deswegen, ich glaube, ich habe ein sehr gutes, von zu Hause eine sehr, sehr gute Balance mitbekommen, einen sehr starken Kern, zu dem ich mich meistens irgendwie zurückbesinnen kann. Also wenn ich irgendwo bin, wo es sehr dunkel ist, ist mir meistens aber bewusst, dass das auch irgendwann vorbei ist.
Oh, das ist gut auf jeden Fall. Freust du dich aufs Älterwerden, weil du gerade das so als so ein positives voll. Ding, also weil voll, irgendwie das ist ja total. Bei voll vielen Frauen, dass man, weißt du, und das wäre, also du...
Das ist das Außen, ne? Man hat das Gefühl, man ist nicht mehr schön.
Ja, genau, oder dass man, dass eh dieses so ein krasses Tabuthema ist, dass man, weißt du, so teilweise nicht mal...
Also es ist schon schwer, es ist schon ätzend, es ist schon irgendwie, okay, jetzt gehöre ich nicht mehr richtig zu denen und zu denen gehöre ich aber auch nicht und da, also so ein bisschen, ne, gerade so im Showbusiness, wenn ich mir angucke, die ganzen Mädels, die Songs rausbringen, die sind 10 Jahre jünger als ich, weißt du?
Stimmt, ja.
Aber ich fühle mich irgendwie echt wohl mit so Anfang, Mitte 30 und habe auch das Gefühl, seit 30 ist alles nur noch geiler geworden.
Ja,
deswegen,
ich auch, ehrlich gesagt.
Weißt du? Deswegen, also wenn ich jetzt nicht im Showbusiness unterwegs wäre, wäre das, könnte ich das noch mehr zelebrieren, wenn nicht auch so viel gefühlt abhängen würde davon, irgendwie, wie ich aussehe und ob ich irgendwie gerade fuckable bin und verkäuflich. Ich nehme das einfach so mit als Teil der ganzen Sache, aber ich habe schon Bock irgendwie auf älter werden.
Hast du dir mal darüber Gedanken gemacht, weil jetzt gerade, wo ich dich so anschaue und vor ein paar Jahren waren meine Haare da oben eben auch noch genauso schwarz wie deine und jetzt ist da eben immer
du bist grau geworden,
da ist viel weiß drin. Könntest du dir vorstellen, wenn ein Anteil von weiß sich in deine Haare schleicht, das zu lassen? Und das frage ich jetzt nicht, also frage ich in Bezug darauf, dass ich denke, also ich kriege von vielen Frauen jetzt auch so das Feedback oder lese es irgendwo, wenn ich ein Foto poste, wo man meine Haare sieht, so, oh, was ist so sexy, so George Clooney-mäßig, weil es eben auch Vorreiter quasi gab, weißt du, so Leute, natürlich, die mit grauen Haaren sexy schon waren. Und alle Männern. Genau, und alle Frauen, die nachwachsen, also jede Generation färbt sich anscheinend immer wieder die Haare oder die kriegen keine grauen Haare. So, könntest du dir, also hast du dir doch mal Gedanken drüber gemacht?
Nee, überhaupt nicht. Also ich hoffe, dass ich irgendwann weiße Haare bekomme und keine grauen. Ja. Weiße Haare finde ich echt fresh. Voll. Aber nee, ich glaube, dieses ganze Aussehensding, ich bin ja generell irgendwie so ein Mensch mit viel ästhetischem Stilempfinden oder so, würde ich sagen. Also bei mir ist irgendwann, wie ich aussehe, eher so ein nicht so richtig so ein Ding, als bist du alt, sondern eher so, okay, was ist denn jetzt der Look? Mhm. Weißt du? Also ja. Eher so, okay, bin ich jetzt schon ready für so Erykah Badu so und so? Oder bin ich jetzt, weißt du, ich bin eher so, okay, was mache ich jetzt im nächsten Quartal meines Lebens? Okay. Was ist so mein Look? Okay. Also es ist eher so das. Also ich kann mir total vorstellen, irgendwie weiß oder graue Haare zu haben. Mhm. Es kommt echt drauf an, was für ein Look ich gerade fahre.
Ja, voll, weil es irgendwie, es war auch keine geplante Frage, aber es war wirklich so, wo ich dich gerade gesehen habe, dachte ich so, ey, eigentlich bist du wahrscheinlich eine der wenigen Frauen, wo ich mich nicht wundern würde, wenn wir uns, weißt du, in 15 Jahren mal auf der Straße treffen und dann hast du irgendwie eine graue Strähne da drin und dann sieht das voll fly aus und ist eben dann, weißt du, so ein, endlich mal eine, die es wagt, weil dann kann man es eben auch machen, weil es ist ja auch irgendwie Nature, ne? Also ich finde es eben auch total. Wirklich, gerade jetzt diesen Trend, also auch in Berlin hier sehe ich so viele krass operierte Frauen einfach, weißt du, so in allen, also so geworden, ne? Weiße Frauen und viele arabische oder türkische Frauen einfach auch mit so krassen
das ganze Lippen.
Ja, genau.
Das ist irgendwie, es ist so komisch, weil man immer das Gefühl hat, je mehr, diese Schere wird immer größer. Mhm. Es werden immer mehr Frauen oder generell das ganze Beauty-Ding wird so aufgeklärt. Mhm. Immer mehr Frauen sind irgendwie super natural und body-positive und so. Aber auch immer mehr extrem irgendwie die Gesichter gemacht oder einem ganz bestimmten Schönheitsideal nacheifern. Ja. So, es ist irgendwie, man sieht beides gleich viel.
Was hast du generell, oder guckst du, wenn du auf der Straße bist, so die Welt so ein bisschen so an, auf okay, was für eine Generation wächst nach und also was hast du für ein Gefühl, wie Mädels jetzt aufwachsen? Hast du das Gefühl, irgendwie es wird schon, also auch vielleicht auf Frauen generell bezogen, aber auch auf Mädels, wo du dich so drin siehst, wenn du jetzt so eine junge Larry einfach, weißt du, hier irgendwo durch Kreuzberg hopsen siehst, so, was ist so dein Gefühl? Denkst du so auf, oh cool, die hat die und die Möglichkeiten, die ich nicht hatte? Oder?
Ja, hab ich schon das Gefühl. Ja. Also ich habe schon das Gefühl, dass irgendwie die jüngeren Mädels einfach viel mehr schon aus sich irgendwie machen können und viel weniger. Es ist so ein komisches kapitalistischer Satz, aber viel weniger Zeit verschwenden, irgendwie zum Kern der Dinge zu kommen und das zu machen und zu erreichen, was sie gerne machen möchten. Weißt, es gab, als ich irgendwie 19 war, dass ich war gar nicht auf die Idee gekommen, ich bringe jetzt ein Album raus. Ich war so, jetzt gehst du erstmal studieren, jetzt reist du nochmal und so.
Stimmt, ja.
Was irgendwie cool war, weil ich habe deshalb irgendwie viele Dinge gemacht, ohne diesen Druck zu verspüren von, ich muss jetzt irgendwie irgendeine Karriere machen.
Ja.
Aber heute ist das schon so, dass die halt schon mit 19 sind, die schon so, ich muss jetzt mein Album fertig haben und es ist schon was anderes.
Ja.
Aber gleichzeitig, also ich habe 3 jüngere Schwestern und die sind halt absolute Endgegner. Also irgendwie schon so mit 18, 21 und 25. So. Die sind halt so, mit denen führe ich Diskussionen über Schwarzsein und Frausein und so. Das ist, da bin ich irgendwann einfach ruhig.
Okay, Hammer, ne? Ja,
so, das ist halt, die sind einfach ganz anders am Zahn der Zeit, so, weil die einfach in dem Alter, wo man noch wahnsinnig viele Informationen aufnimmt, als wärst du nichts und dich auch für wahnsinnig viel interessierst, hast du einfach Zugang zu allem geilen Scheiß.
Total. Und da glaube ich auch der Vorteil der Social Medien, dass die eben connected sind alle schon, ne? Also oder dass dieses ganze Connecten in seiner Interessengruppe oder da, wo du dich siehst, irgendwie so von Anfang an mitgegeben wird und das mussten wir alles. Nachhinein ist.
Wenn du das irgendwie lernen willst, dann musstest du das suchen. Du musst irgendwie aus eigener Intention. Heutzutage musst du einfach nur irgendwie mit so einem Cacher auffangen und mal gucken, was im Netz ist.
Ja, Mann, cool. Ja, das freut mich ja, dass du da neue Generations da in deiner Familie auch nachwachsen.
Ich finde die geil. Ich find die so cool. Ich finde die richtig cool, also die jüngeren Frauen vor allem.
Ja.
Sehr beeindruckt von Frauen.
Ich auch gerade jetzt in dieser ganzen Zeit hier in den letzten paar Wochen, was dieses schwarze Thema angeht, echt super Respekt an alle Sisters. Also ich finde, also nicht
Wahnsinn.
An alle, so eh an alle, aber
die Diskussion leiten.
Genau, wirklich.
Das ist
nur
Wahnsinn. Ja.
Nur starke Frauen, die gerade diese Diskussion leiten. Ein paar von uns Männern, die irgendwie was dazu sagen, aber auch, was ich so mitkriege, so an Netzwerken, so die Frauen sind auf jeden Fall mega einfach und engagiert, vernetzt und da passiert viel auf jeden Fall.
Mhm.
Ja, wenn Corona vorbei ist, dann drehst du erstmal wieder Filme oder was machst du, bis Corona vorbei ist, machst du Musik, was passiert in nächster Zeit?
Auch nicht. Ich schreibe gerade, mache irgendwie gerade wieder Mucke, lass mal auch mal wieder was machen.
Ja, lass unbedingt. Auch mit dem da, der da auf der Couch sitzt.
Ja, unbedingt. Ist ich mache Mucke gerade, da habe ich irgendwie voll Bock drauf. Irgendwie wieder, ich habe irgendwie so eine andere, neue Leichtigkeit.
Cool.
Habe ich das Gefühl. Ja. Ich habe gerade so ein bisschen Bock, einfach so zu machen. Es macht gerade sehr viel Spaß, ein bisschen egoloser Mucke zu machen. Ich muss nicht jedes Snare muss Larry schreien.
Ja.
Das ist eine ganz neue Erfahrung für mich. Und macht
das
Spaß.
Super. Ja.
Und dann hoffe ich, dass ich irgendwie was drehe. Vielleicht Ende des Jahres oder nächstes Jahr. Mal gucken.
Ja, hoffe ich auch für dich auf jeden Fall. Und dass du einfach dein Multi, was auch immer dich interessiert, weißt du, dieser Leidenschaft folgst, weil ich finde es einfach irgendwie nice zu sehen, weißt du, du bist eben eine der Personen, wo auf Instagram, ich habe erst seit ein paar Jahren Instagram, aber seitdem irgendwie kennen wir uns auch und folge ich dir und ist einfach nicht so voraussehbar, weißt du, so, das mag ich irgendwie so, dass man einfach merkt, du hast so voll viel in dir und irgendwie mal schreibst du für irgendeine Zeitung irgendeine Seite über irgendein Thema, was dich interessiert und hast da irgendwie einfach, finde ich, ein geiles Niveau gefunden in ganz vielen Ecken dieses Landes oder dieser Kultur mitzuspielen. Dankeschön. Deshalb ein hochkultureller Gast, check sie aus, Larry Poppins, nur auf Instagram, sonst ist sie einfach nur Larry mit einem R. Und,
das hast du so gut gesagt.
Ja, ne?
Ja, Mann.
Ja, das ist eben wichtig, weil gut, es gibt ja auch noch Nenas Tochter, Larissa, die ist dann auch Larry als Sängerin, aber die ist eben mit Doppel-R. So musste sie, glaube ich, auch nehmen, weil du schon vorher da warst, habe ich auch so gesagt. Auf jeden Fall. Ey, Party People, das war der Hochkultur-Podcast. Abonniert oder macht irgendeinen Scheiß. Ciao.